Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.
Folge Nummer 15 und das am zweiten Weihnachtsfeiertag. Also auch hier nochmal frohe Weihnachten. Ich wünsche euch ein schönes Fest mit euren Liebsten, möglichst wenig Stress und ganz viel Ruhe. Diese Tage zwischen den Jahren sind ja auch da, um mal runterzukommen, das Jahr Revue passieren zu lassen und dann neue Kraft zu tanken für das neue Jahr. Und passend zu den tollen Fotos von Alf mit dem Weihnachtskranz, falls ihr die nicht gesehen habt, müsst ihr mal bei Insta vorbeigucken, gibt's heute eine ganze Folge nur über Alf. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Juliane Wirwoll. Ja, der Name hat sich geändert, der Mensch aber nicht. Vielseitigkeitsreiterin und Journalistin, nehme euch seit 2020 mit hinter die Kulissen unseres Sports zu Turnieren, Championaten und spannenden Gesprächen mit den besten Reitern der Welt. Das ist die zweite Folge in dieser Staffel, in der ich selbst mein eigener Gast werde. So kann ich doch nochmal ausführlicher über Themen erzählen, die bei Instagram irgendwie zu wenig Platz hatten oder die ich so gebündelt gar nicht woanders darstellen kann. Heute mit dem Thema Alf. Wer ist er? Wie kamen wir überhaupt dazu, ein Fohlen zu kaufen? Wem gehört er? Wie sind die Pläne mit ihm? Und wie groß ist er aktuell eigentlich? Lea fragt mich all diese Fragen und dann natürlich auch noch welche von euch, die ihr im Fragesticker gestellt habt. Diese Folge wird unterstützt von Vitanda. Ich nutze die Vitanda-Stallgamaschen aktuell sehr viel, vor allem bei Nessie, als Schlagschutz zur Regeneration und zur Stabilisierung des verletzten Beins. Was ich an den Stallgamaschen besonders schätze, sie knicken nicht, sie sind atmungsaktiv, weil sie ohne Neopren auskommen und verbinden zwei Dinge, die im Pferdesport super wichtig sind. Einmal den therapeutischen Effekt durch Keramik und Kompression durch die spezielle Schaumfüllung. Dadurch sind sie extrem vielseitig einsetzbar, vorbeugend, unterstützend bei Therapien, als Schlagschutz im Stall, auf der Weide oder beim Transport. Als Transportgamaschen nutze ich sie ja auch viel. Und eben auch mit leichtem Vorwärmeffekt, zum Beispiel auf dem Weg zum Training oder zum Turnier. Mehr Infos zu Vitanda findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
So, liebe Juliane, willkommen zurück in deiner neuen Folge.
So verrückt, wenn du sagst, herzlich willkommen im Podcast. Ja, das sage ich sonst immer zu allen.
So ist das. Wenn du gerne mehr reden möchtest über deine verschiedenen Pferde und Themen, dann...
Ja, erstaunlicherweise kam ja die letzte Folge doch besser an als gedacht irgendwie. Es haben ganz schön viele Leute zugehört.
Ja, aber ist doch schön. Ich glaube, man kann es im Podcast immer noch viel ausführlicher erklären als bei Instagram.
Das stimmt. Kann man doch noch mal mehr in die Gedankenwelt eintauchen.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, weil neben deinen beiden großen Pferden hast du ja auch noch ein kleines Pferdchen seit einiger Zeit und um das soll es heute gehen. Alf, erzähl doch mal was zu eurem jüngsten Familienmitglied. Wie heißt er richtig und welchen Spitznamen hat er mittlerweile?
Also, der Name Alf, der stand schon ziemlich früh, weil er ja wirklich wie Alf aussieht. Also... Er hat so viel Schopf und dann irgendwie die lange Nase und wenn man ihn krault, dann ja verzieht er auch das Maul genauso wie Alf. Also irgendwie war es immer Alf und dann, naja, hatte man natürlich erst ein paar andere witzige Namen, aber irgendwie Alf blieb und das ist auch schön kurz, das kann man auch gut rufen. Und ja, das war dann eigentlich sehr gesetzt. Ja, und wie er richtig heißt, die Idee hatte ich auch relativ früh. Und dann haben wir überlegt, okay, sagen wir das überhaupt, weil die werden ja eigentlich nicht eingetragen. Also deutsche Pferde werden eigentlich erst eingetragen, wenn man dann Turnier reiten will. Dann kriegen die halt einen Pass und sind bei der FN registriert und so weiter. Und jetzt als Fohlen kriegen die eigentlich noch keinen Pass. Und dann habe ich aber gedacht, ich habe Angst, dass der Name weg ist, wenn ich da jetzt nicht schon den Namen eintrage. Und... Genau, und dann habe ich so ein bisschen geguckt natürlich, weil ich wollte nicht so gerne eine Nummer haben und dann muss das ja jetzt, also die erste Kreation sein sozusagen, wenn du keine Nummer willst. Das war eigentlich meine Idee. Don't Stop Dreaming. Also der muss ja mit D anfangen, weil es ein Diarado ist. Und dann waren da sehr viele Ideen und auch Vorschläge aus der Community und so weiter. Und einen deutschen Namen fand ich irgendwie, wollte ich nicht so gerne. Wollte ich lieber einen englischen Namen, weil er am Ende ja doch, ich will ja eigentlich gerne dann auch mit dem international reiten und dann können die internationalen Sprecher das natürlich auch besser aussprechen, wenn es ein englischer Name ist. Und dieses Don't Stop Dreaming ist irgendwie was, was so, ja, was viel Zukunft irgendwie vorhersagt und irgendwie Naja, gerade auch jetzt in der jetzigen Lage, wo man irgendwie viel hinterfragt und so, ist das natürlich was, was einen doch auch, wenn man drüber nachdenkt, du hast ja dann noch ein kleines Pferd und das heißt Don't Stop Dreaming, dann weiter geht's, komm, weitermachen, los.
Also, hast du damals zwar noch nicht gewusst, aber trotzdem ist es ja eine coole Motivation.
Das stimmt, ja, das ist ganz schön.
Cool. Und passt ja auch ein bisschen zu Can't Stop Kasper. Also ist so ein bisschen der gleiche
Ja,
Singsang, Klang.
genau. Es ist irgendwie, es ist nicht das Gleiche, weil Can't Stop Kasper ist natürlich eine Wortschöpfung, die so ein bisschen auf ihn mehr münzt und Don't Stop Dreaming ist so ein bisschen allgemeiner. Aber man ist ja bei D immer schnell bei Dreams oder Dreamer oder so. Wir hatten tatsächlich auch schon einen Dream von Donnerschlag, aber Dream ist mittlerweile halt wirklich so oft benutzt und deswegen brauchst du irgendwas vorweg und das ist eigentlich so, insgesamt macht es jetzt so ein bisschen so ein Rundes, dass wir halt irgendwie jetzt nach so vielen Jahren wieder einen haben, der irgendwie irgendwas mit Dreaming heißt.
Ja, richtig cool. Aber noch mal ein bisschen mehr grundlegende Infos zu ihm. Wie alt ist er denn jetzt gerade?
Also der ist am 6.5.24 geboren. Ich muss so kurz überlegen. 23? Nee, dann wäre jetzt schon zweieinhalb. Nee, 24 geboren, genau. Das heißt, er ist jetzt anderthalb Jahre alt, also schon ein Jährling, gar kein Fohlen mehr.
Und wie ist seine Abstammung?
Also Diarado ist sein direkter Vater und seine Mama heißt Gehelene, die ist von Komint. Genau, und die beide, ja, haben um die 50, 55% Vollblutanteil, sodass der auch sowas in der Richtung hat. Also nicht so viel Vollblut wie jetzt Kaspar. Aber ist insgesamt sehr sportlich gezogen.
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Kurz nochmal zu den grundlegenden Facts. Wie groß ist er denn aktuell? Hast du ihn mal gemessen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also Alf ist ja schon so ein kleiner Elefant. Der war, als er fohlen war, relativ normal groß, aber ist jetzt schon ganz schön in die Höhe geschossen. Also ich habe zwischendurch immer mal gemessen, habe aber tatsächlich vor, ich glaube, 2, 3 Wochen gemessen und da war er schon knapp 1,60.
Oh wow, das ist so groß wie mein Sechsjähriger jetzt ist.
Ja,
Okay.
also er ist auch auf jeden Fall hinten wieder höher als vorne. Also das ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Das Zigeunermaß, wenn man dem jetzt mal so ein bisschen glauben will, dann, also ich glaube trotzdem nicht, dass er jetzt über 1,80 Meter wird oder sowas. Er hat halt sehr lange Beine. Und ich hoffe, das Zigeunermaß behält recht und er ist dann irgendwo bei 1,75 ist dann auch Schluss. Das würde mir auf jeden Fall definitiv reichen.
Ist ja aber auch schon groß genug, ne? Im
Ja,
Vergleich zu den anderen beiden, die du hast.
absolut. Aber vom Körperbau her glaube ich, dass der kein so extrem langes Pferd wird, wie jetzt zum Beispiel Alani. Von daher wird er trotzdem immer ganz gut zu schließen sein, glaube ich, wenn das kurze Pferde sind, die zwar ein bisschen größer sind. Kasper ist ja auch nicht so klein, wie er aussieht. Also der ist auf jeden Fall über 1,70 Meter, aber ist halt auch sehr kurz. Und da
Ja.
kann man die ja trotzdem ganz gut als kleiner Mensch reiten.
Und dann sehen die Sprünge auch kleiner aus, wenn du auf dem großen Pferd
Ja,
sitzt.
das sagen auch immer alle. Aber Anna sagte schon, man darf dann nicht runterfallen, weil dann ist der Weg extrem hoch.
Da hat sie recht. Das stimmt. Und erzähl noch mal ein bisschen was zum Hintergrund. Also, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, einen Fohlen zu kaufen? Also, war das so eine spontane Schnapsidee oder war das schon ein bisschen geplant oder wie war die Entwicklung dahin?
Also ich sag's mal ganz ehrlich, eigentlich wollte ich nie einen Fohlen haben. Das war immer, also es gibt ja so Hypes, die so ja zwischendurch einfach mal aufkommen und dann alle haben plötzlich einen Fohlen und man denkt so, warum? Ich meine, man muss die erst mal 3 Jahre irgendwie durchpäppeln, gucken, dass die gesund bleiben, bis man dann überhaupt irgendwie viel mit denen machen kann. Und so mir war das immer so ein bisschen heiß, also dass man eigentlich ein Pferd hat, was man erst mal nur durchbringen muss, gut, bis man dann was mit denen machen kann. So. Bei Rentnern finde ich das selbstverständlich, weil die haben ihr Leben lang dann irgendwie für einen was getan und man hatte irgendwie eine gute Zeit und Sport und so weiter. Und dann haben die das auch verdient, da irgendwie alt zu werden. Aber bei den Fohlen dachte ich immer so, boah, nee, dann lieber immer so 3-, 4-, 5-Jährigen kaufen und dann irgendwie loslegen. Ne? Eine Freundin von mir hat eine Stute, die hat sie decken lassen von jemand anderem, also hat die abgegeben als Zuchtstute. Und die hatte dann Fohlen, dann musste sie aber aus Gründen dann irgendwie wiederholen und hatte also dieses Fohlen jetzt da oder beziehungsweise das noch nicht geborene Fohlen. Hat aber immer gesagt, ich glaube, ich kann die nicht behalten und ich weiß nicht wohin und bla. Und darüber kam diese erste Idee, dass ich überlegt hatte, ob ich ihr das sozusagen abnehme. So. Einfach aus freundschaftlichen Gründen, dass man sagt, okay, dann hat sie es nicht auf der Backe und dann guckt man halt so. Das ganze Ding hat sich dann anders entwickelt und die hat es behalten. Und dann war aber diese Fohlen-Idee irgendwie da und man hatte so ein bisschen überlegt, so ein Fohlen und Nessie ist irgendwie 15 und dann so, ja, dann passt das ja zeitlich ja so ein bisschen, wenn die dann so ein bisschen weniger macht und dann würde man den anreiten und dann hat man den schon mal und irgendwie auch eine coole Geschichte und so. Naja, dann war auf jeden Fall diese Fohlengeschichte da und Felix war tatsächlich am Ende der, der gesagt hat, ja, lass das doch mal machen. Lass mal einen Fohlen kaufen irgendwie. Also er war eigentlich, also er war auch bei der ursprünglichen Geschichte mit der Freundin, hatte er gesagt, ja, dann lass uns doch das übernehmen so. Also grundsätzlich ist er erstmal schuld. So, das ist schon mal gut. Jemand, der schuld ist. Ja, und irgendwie meine Mama fand das dann auch ganz cool, nachdem man so ein bisschen drüber geredet hat und drüber nachgedacht hat und so. Und dann sind wir auf die Suche gegangen und haben uns einfach mal ein paar Sachen angeguckt. Also ich war dann, hab dann auch Sachen gedreht für eine Züchterin und hatte da 4, 5 Fohlen quasi vor der Linse. Hab an den Höfen dann teilweise auch selber mal geguckt. Ich habe ein paar Buschreiter gefragt, ob sie irgendwie was wissen, wie Marlin und genau, und die hatte dann auch noch ein paar Adressen und dann ist man so auf, ich weiß nicht, 5, 6 Höfe gefahren und hat sich Fohlen angeguckt. Und dann wurde das natürlich konkreter, ohne dass wir wussten, wo das eigentlich stehen soll und wie das überhaupt weitergeht und keine Ahnung, so. Also das war alles natürlich so ein bisschen blauäugig. Und ich war am Anfang in diesen ersten 2 Monaten, wo wir da geguckt haben, habe ich echt gedacht, wie zur Hölle soll man denn jetzt eine Auswahl treffen?
Ja, die sind auch
Weil,
alle süß.
genau, die sind ja alle süß. Die sind alle, der eine hat dies, der andere hat das, der nächste ist irgendwie, ne, soll es eine Stute sein, soll es ein Hengst sein, keine Ahnung. Also es war wirklich, wirklich schwierig.
Und wie habt ihr dann euch entschieden oder wie seid ihr dann vorgegangen? Generell auch, was für Fohlen ihr euch erstmal angeschaut habt?
Also natürlich will ich ja Vielseitigkeit reiten und deswegen waren eben meine Gedanken, dass man Buschreiter fragt, wo kriegt man jetzt ein buschgezogenes Fohlen her? Also es gibt ja kaum Züchter, die in diese Richtung gehen. Also die entweder mit Vollblutstuten arbeiten oder mit Vollbluthengsten, glaube ich, gar nicht. Also sind es am Ende ja die, die so ein bisschen sportlicher gezogen und hinten irgendwo Vollblut haben. Also ich fand tatsächlich den Mix, den Kasper hat, der hat ja eine Vollblutstute als Mutter direkt. Das ist, finde ich, eigentlich Best Case, weil du hast einen
Total.
springgezogenen Hengst. Aber diese Vollblutmutter und die gibt unheimlich viel weiter und dann hast du halt reines Vollblut wirklich. Und das merkst du bei Kaspar total. Also den musst du ja bis 3 Sterne eigentlich nicht galoppieren gehen. Und sowas gibt es aber, ich weiß nicht, 2 Züchter, die das überhaupt machen, die ich kenne. Also es ist halt super selten. So, und von denen hatte ich keine Rückmeldung gekriegt und deswegen sind wir halt auf andere Höfe gefahren, wo halt andere Buschreiter schon mal recht erfolgreich Pferde geholt haben oder von den Züchtern Pferde reiten. Und Inken Johansen zum Beispiel, die, also die nicht mehr Johansen heißt, sondern Platen von Hallermund, die aber mit Mama irgendwie befreundet ist, da waren wir, die hatte auch 1, 2 Fohlen, nee, mehr, aber genau, die denkt ja auch in diese Vielseitigkeitsrichtung und ja, hatten tatsächlich einfach über Leute gefunden. Und ich habe so eine, ja, kleine Excel-Liste gemacht, wo die Pferde alle drauf standen, von wem die sind, wie viel Vollblutanteil ungefähr, wenn man jetzt nach Horse Tailex so ein bisschen rechnet und keine Ahnung, was die kosten sollen und so weiter und so fort. Also wirklich so ein bisschen so eine Übersicht gemacht, bisschen Pro und Contra und überlegt und Ich fand es trotzdem immer, immer schwieriger, weil, wie gesagt, die waren halt alle süß. Der eine bewegte sich besser, der andere, weiß ich nicht, war irgendwie brauner und heller und dunkler. Und ich meine, dass ich jetzt, ich wollte keinen Schimmel haben, bin jetzt nicht so der Schimmelfan, ich wollte kein Schecken oder irgendwas ganz Wildes. Am Ende ist es doch ein bisschen so eine Mädchenstory, weil die Excel-Liste nicht entschieden hat. Und nach der Excel-Liste hätte man einen anderen nehmen müssen. Aber der war einfach so zugewandt und freundlich und überhaupt nicht ruppig und das hat irgendwie von Anfang an gepasst. Also es war wirklich so ein bisschen so eine Gefühlsentscheidung. Auch wenn der jetzt am Ende nicht weder der günstigste war, noch der mit am meisten Blut, noch der ausdrucksstärkste oder sonst irgendwas. Ich fand ihn einfach super süß, super schön. Der hat irgendwie so das Gesamtpackage mitgebracht und am Ende haben wir den zu dritt gekauft. Also das ist wirklich ein, der gehört zu einem Drittel meinem Mann, zu einem Drittel Mama und zu einem Drittel mir. So hat mein Mann jetzt auch ein Pferd sozusagen.
Oh, ein richtiges Familienprojekt, der
das ist
Kleine.
Ein Familienprojekt, ja, genau.
Ziemlich cool, aber auch krass, dass du ja eigentlich mega strukturiert rangegangen bist mit deiner Excel-Liste und dann am Ende doch erst alles anders kam.
Das ist doch bei Pferden so, oder? Also wie oft hört man diese Geschichte von, ich wollte gerne eine Fuchsstute, die 5 Jahre alt ist und bla bla bla. Und am Ende habe ich einen 10-jährigen Schimmelwallach gekauft, der noch nichts kann. Keine Ahnung. Also du gehst los und dann verliebst du dich. Und am Ende soll es das ja auch sein. Ne? Pferde sind halt keine Excel-Listen. Und wie viele Pferde laufen, krasse Turniere, die niemals dafür gezüchtet worden sind. Deswegen habe ich am Ende auch gedacht, na, auf dem Papier kann ich nicht reiten. Sondern ich muss mal gucken. Aber ich sage auch immer wieder zu meiner Mutter, hoffentlich ist er nicht nur schön, sondern kann am Ende auch irgendwas.
Dann wird er ein Insta-Pferd.
Das ist er schon. Also für Instagram ist dieses Pferd geboren. Der liebt die Kamera. Der geht immer, wenn du irgendwo einen Bildschirm hast, geht er, der ist wie ein Kleinkind. Der geht dahin, der geht immer auf diesen Bildschirm zu, der versucht immer die Kamera dann umzustreiten oder was auch immer, der rennt hinter dem Bildschirm her, der ist richtig kamerageil.
Übt sich.
Übt sich, ja. Aber der ist echt so witzig.
Und wie kam dann diese Entscheidung, also dass ihr wirklich gesagt habt, oder weißt du noch genau, wie der Tag war und wie das alles ablief? Hast du dann einfach angerufen, der Züchter, und gesagt, hallo, ich hätte gerne das Fohlen?
Ich weiß das noch, weil das war ein Wochenende, wo Mama und ich am Meer waren. Und wollten irgendwie, weiß nicht, einfach mal ein bisschen Kopf frei kriegen. Und dann sagte der Züchter an dem Freitag, glaube ich, hatte er gesagt, ja, ihr müsst euch jetzt demnächst auch entscheiden oder jetzt in den nächsten paar Tagen, weil da sind Amerikaner, die kommen und die wollen eigentlich immer die Diarados haben. Und dann waren wir unter Zugzwang. Und dann saßen wir da und überlegten. Und dann war es wirklich, also dann hatten wir es so ein bisschen auf, ich glaube, 3 Pferde eingegrenzt. Also von denen, ich glaube, 6 oder 8 standen auf der Liste und hatten so auf 3 Pferde eingegrenzt und waren so, oh, oh, was, wie, Stepp, jetzt müssen wir die richtig entscheiden. Ja, genau. Und das weiß ich noch. Dann saßen wir da am Meer und dann haben wir da hin und her überlegt und gemacht und getan. Und dann am Ende haben wir gesagt, ach, der soll's werden. Und dann weiß ich noch, habe ich den auch habe ich dem, ich weiß nicht, ob ich geschrieben habe oder angerufen habe, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, nein, 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 nicht dem Amerikanern geben. Ich will das haben. Ich überweise das Geld hier, zack, 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 damit es auch auf jeden Fall meiner ist.
Ach, wie cool. Ja, mega.
Ja.
Voll aufregend.
Total aufregend, total aufregend. Ja, das ist natürlich auch diese ersten, ich sag mal, bis der abgesetzt war, ist das natürlich auch mit dem Züchter, wo er dann stand, das ist natürlich nicht so, wie du dir das vorstellst, wenn du in den Stall fährst und dein Pferd besuchst, sondern dann steht der ja noch in einem Herdenverband und mit der Mutter und dann haben die ja auch verschiedene Termine und so weiter. Also ich weiß, ich kam einmal zum Besuch, da war irgendwie der Schmied da und so und das lief jetzt auch nicht so ab, wie ich mir das jetzt so ungefähr vorgestellt habe. Deswegen, also es sind natürlich Sachen, die Züchter dann machen, die sie immer schon so gemacht haben und die man sich als, sag mal, Laie in diesem Bereich, was ich ja bin, weil ich, wie gesagt, alle Pferde bisher immer erst so ab 3-jährig kennengelernt habe, wenn überhaupt. Und dann weiß man überhaupt nicht, was eigentlich vorher so passiert und wie die aufwachsen und wie das alles so ist. In der Zeit war das schon irgendwie auch aufregend, was man dann davor findet und wie oft man dahin kann und ob man die jetzt nervt oder nicht. Aber es ist ja jetzt mein Pferd und bezahlt man jetzt eigentlich die Zeit bis zum Absetzen noch dort auch? Also die quasi, wo er dann steht, aber eigentlich ist das doch im Kaufpreis mit drin oder nicht? Oder also es ist schon sehr viel Neues, was man sich so aneignen muss. Und ja, aber grundsätzlich geht es erstmal darum, man lernt sich kennen und ich hatte halt relativ schnell das Gefühl, der merkt, okay, der gehört, also wir gehören da jetzt irgendwie dazu oder er gehört zu uns. Also auf jeden Fall, dass wir irgendwie eine Connection haben, dass da jetzt nicht 1000 Leute ständig kommen, die irgendwie was von ihm wollen, sondern...
Ja, aber 1000 neue Dinge, die da auf einen zukommen wahrscheinlich auch, ne? Und wie lief das dann? Also wie lange war er noch in der Aufzucht bei der Mutter und wann habt ihr ihn abgesetzt und wie lief das alles so?
Er war dann also der ist im Mai geboren, wir haben ihn im Juni kennengelernt, Ende Juni, also so mit 3 Monaten. Und er ist somit 6 Monaten abgesetzt worden, also im Oktober, wenn ich mich nicht täusche. Also in den 3 Monaten dann noch haben wir ihn auch regelmäßig besucht und so und bei der Mama. Dann waren die so zeitweise getrennt, teilweise im Stall, teilweise einer auf der Weide und so. Also sie haben das schon über 1 Woche ungefähr gemacht. Und dann haben die Züchter ihn gebracht zu der neuen Stelle. Also wir haben dann ja was gefunden, was quasi bei uns so, ja, Viertelstunde, 20 Minuten von unserem Stall entfernt ist. Das war Gott sei Dank auch ein totaler Zufall, weil die selber haben nur ein Fohlen und haben halt sozusagen noch 2, 3 gesucht, die zur Aufzucht sozusagen dazukommen. Das ist aber jetzt kein direkter Aufzuchtsstall, sondern es ist eigentlich ein normaler Stall, wo auch Pensionspferde stehen und so weiter. Und die haben halt, wie gesagt, dieses eine Fohlen gezogen und wollten das nicht so gerne weggeben in der Aufzucht. Und deswegen haben sie das selber gemacht und suchten dann eben noch was. Und das passte super, weil sie halt Hengstfohlen suchten.
Oh, mega.
Und das war für uns jetzt wirklich ein absoluter Glücksgriff. Die haben so einen Unterstand, dann einen befestigten Bereich, wo halt auch nicht so viel Wasser oder Matsch drauf kann. Und dann sozusagen 2 riesige Weiden, die da dran sind. Und das ganzjährig. Die kommen in keinen Laufstall, die kommen in keine Box, die sind da zu dritt und freuen sich ihres Lebens und haben immer diese feste Einrichtung sozusagen. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Also jetzt gerade über Winter, wenn ich die ganzen 12 Fohlen in den Laufställen sehe und so, dann ist das schon ein riesiger Luxus, den der da hat. Also das ist, wie gesagt, auch ein Glücksgriff gewesen. Und der Züchter hat den dort dann hingebracht. Da haben wir natürlich auch tierisch Bammel vorgehabt. Erstens mit diesem Absetzen. Wie läuft das? Bringt der den mit der Mutter? Müssen wir den holen? Müssen wir den fahren? Wie fährt man überhaupt einen Fohlen? Hilfe!
Fragen über Fragen.
Ja, und versteht er sich dann mit den anderen beiden und was, wenn nicht? Und was machen wir denn überhaupt? Und oh Gott, das war so, also das war wirklich furchtbar. Ich weiß noch, dass ich direkt aus dem Urlaub kam. Wir waren, glaube ich, in Conil in Spanien und kamen dann sozusagen da direkt vom Flieger angefahren und dann kam das Fohlen dann schon angefahren und so. Also es war, oh, ich habe, glaube ich, die letzten 2 Nächte im Urlaub auch sehr schlecht geschlafen, weil ich echt dachte, oh Gott, wie soll das alles werden? Aber wir waren auch froh, dass der Züchter ihn selber gefahren hat, weil du weißt am Ende, ja, wie fährt man denn ein Fohlen? Also auf der einen
Kann ich dir nicht
Seite nimmt
sagen.
man die Trennwand raus oder geht das überhaupt? Dreht er sich dann da 8-mal um und bla. Also er hatte es tatsächlich dann so gemacht, dass er die Mutter mitgenommen hat und dann wirklich nur ihn kurz runtergeschmissen, Hallo gesagt und im Grunde ist er dann sofort wieder gefahren, der Züchter, damit die Stute nicht noch mehr Stress hat als eh schon. Ist ja eh schon eine sehr heftige Geschichte dann. Aber so war es tatsächlich für den Kleinen natürlich am schönsten. Auch wenn er dann erstmal natürlich herzzerreißend geschrien hat, die ersten 2, 3 Tage, das ist leider so. Selbst wenn die dann stundenweise zu Hause abgesetzt sind, aber ja, fremde Umgebung, fremde Pferde, alles neu, Mama weg, das war schon auch ein bisschen Trauma.
Ja, das glaube ich. Aber irgendwann müssen sie da ja leider durch, ne?
Ja, irgendwann müssen sie da durch.
Und hat er
Aber
sich direkt gut verstanden mit den anderen zweien?
ja, das ging ganz gut. Also es geht auch bis heute gut. Die sind so eine Dreiertruppe. Da ist mal der eine, mal der andere. Sind die mal mehr zusammen und mal weniger. Aber die verstehen sich ganz gut und spielen auch viel. Sind natürlich auch ruppig.
Mhm.
Aber insgesamt, ja, geht es echt gut.
Aber ich glaube, das ist ja auch super wichtig für die Entwicklung einfach, dass die da auch sich viel bewegen können und soziale Kontakte haben und so weiter. Also von daher.
Total. Ich finde, es ist halt eine schöne Größe. Also jetzt, ich hätte nichts gegen 4 oder 5, aber wenn die in so Riesenherden sind, hätte ich immer ein bisschen Angst, dass die sich doch irgendwie mehr zerkloppen und zerstören. Und nur zu zweit finde ich auch eng. Also, weil wenn es dann mit dem anderen nicht funktioniert oder sie sind dann wie Kletten, dass sie dann nur noch zusammenkleben, sozusagen, ist auch schwierig. Also ich, so ab 3 finde ich schon okay.
Und besucht ihr ihn jetzt aktuell regelmäßig oder wie sieht so euer Ablauf quasi aktuell aus?
Also, was ich von Anfang an gemacht habe, was, glaube ich, ein sehr cooles Projekt ist, auch für später, wir machen alle 3 Monate, machen wir Fotos, also professionelle Fotos, auch vor Schwarz und so und die ganze Entwicklung, also seit er wirklich klein ist. Das ist immer so ein gesetzter Termin, das finde ich immer ganz gut. Und ansonsten ist es ja so, das hatte mich letztens jemand auf Instagram gefragt, so, ja, müsst ihr denn in der Aufzucht alles selber machen? Weil bei uns wird das gemacht. Und da habe ich nur gesagt, ja, es ist halt keine richtige Aufzucht, sondern wir kümmern uns schon alle selber um eben Impftermine, Schmiedtermine und sowas alles. Also klar, es ist wieder ein Termin mehr und du musst dich kümmern und so weiter. Und manchmal klappt das dann mit dem Schmied nicht und dann muss man da irgendwie hin und her. Aber du hast natürlich den Vorteil, und ich meine, deswegen habe ich mir einen Fohlen gekauft. Ich lerne den wirklich seit Beginn seines Lebens im Grunde kennen. Was macht der in Situationen? Wie reagiert der? Wie reagiert der auf fremde Menschen? Wie geht der an Sachen ran? Wie schnell lernt er Sachen und so? Und das wird mir später helfen, einfach ihm und auch mir. Also ihm, weil er mich lange kennt und weiß, okay, wenn die dabei ist, kann da nichts passieren, weil da ist noch nie was passiert. Hoffentlich ist das dann später so. Und für mich auch, okay, was macht der immer in allen möglichen Situationen? Ich weiß ja am Ende wirklich, was der zu jedem grünen Grashalm sagen wird. Und das wird mir in jeder Situation helfen, egal ob ich später über einen Graben springen will oder durch ein fremdes Gelände reiten oder. Das wird mir helfen und das merke ich auch. Also wir haben eine ganz andere Verbindung, als ich mit den anderen Pferden habe. Ich würde jetzt nicht sagen, die liebe ich mehr als alle anderen. Ich meine, das ist wie Mütter mit mehreren Kindern. Die wird auch nicht sagen, den liebe ich mehr als die anderen. Aber es ist eine andere Verbindung, wenn du die so früh kennenlernst. So, weil du ja auch noch gar nichts, ich sag mal in Anführungszeichen, von denen willst. Also die müssen ja jetzt noch nichts performen und ich setze mich da noch nicht drauf und la la la, das kommt alles erst später. Und jetzt ist das so eine, wie soll man das beschreiben, so eine purere Verbindung, weil man ja gegenseitig eigentlich nichts voneinander will, aber merkt, dass man sich irgendwie mag und irgendwas da auch so eine, ja, so ein Band ist irgendwie. Also wenn ich da bin, kommt der immer und der ist immer noch sehr zugewandt und sehr freundlich und auch immer noch nicht besonders ruppig. Ja, der will er, also gut, die wollen alle ja immer alles richtig machen. Also von Kasper würde ich das auch sagen. Der hat auch so eine Art von, ich will immer alles richtig machen. Aber der hat so ein, der könnte eigentlich so ein Gentle vorwegstehen, weil der einfach so, ja, so freundlich ist.
Und du kriegst ja auch irgendwie jede Veränderung so in seinem Charakter mit, ne, wenn du ihn jetzt einfach regelmäßig siehst. Also auch die Entwicklungsschritte, die er dann vom Fohlen jetzt zum Jährling durchmachen und dann auch später als zum Jungpferd und so, das ist ja total spannend auch zu beobachten.
Total. Und ich muss sagen, wir haben ja auch schon ein bisschen was, also wenn wir ihn beim Züchter besucht haben, dann haben wir ja auch schon immer mal was gemacht oder gestreichelt, aber da war man natürlich noch so ein bisschen gehandicapt, der Züchter war auch oft dabei und dann willst du ja nicht anfangen, dem irgendwas beizubringen oder so. Also der kannte natürlich einen Halfter, aber im Grunde war es das. Also die Schmiednummer, das wurde so ein bisschen mit Sedierung gemacht, was ich jetzt nicht grundsätzlich schlimm finde, aber dadurch haben sie es natürlich noch nicht gelernt. Das heißt, wir mussten das einfach neu anfangen und hatten dann irgendwann, keine Ahnung, sagen wir mal 6, 8 Wochen nachdem er da war, hatten wir den ersten Schmiedtermin und wussten, okay, bis dahin müssen wir zumindest mal irgendwie einen Fuß hochkriegen. Und sowas haben wir halt geübt, ne? Also wie so eine Art kleines Fohlen-ABC. Also wir machen mal einen Halfter drauf und machen das auch wieder ab und dürfen die Ohren anfassen und nehmen alle Füße hoch und dürfen die auch festhalten. Und das ist mittlerweile echt so gut geworden. Der Schmied war letztens da, konnte sogar die Hufe schon vorne auf den Bock stellen und da raspeln und so. Und solche Sachen sind natürlich hilfreich. Ich habe angefangen zum Beispiel mit Mähnenspray, dass sie einfach dieses, oder dass er halt dieses, tsch, tsch, ne? Ich kenne ja die Probleme, die meine erwachsenen Pferde haben. Und da versuche ich natürlich jetzt in diesen 2 Jahren, die ich Zeit habe, oder natürlich hat man noch mehr Zeit, aber in den 2 Jahren passiert noch nichts mit Reiten, möglichst viel schon ihm beizubringen ohne Druck. Weil wenn er jetzt beim ersten Mal bei dem Sch jetzt weggerannt wäre, dann wüsste ich, okay, dann nehme ich das nächste Mal wieder mit und so, bis ich dann irgendwie rankomme. Und da habe ich ja so gar keinen Zeitstress. Also kann man Sachen ja wirklich sehr langsam sich erarbeiten. Also ich habe mir auch vorgenommen, einfach mal demnächst die Schermaschine mitzunehmen. Ich muss den ja nicht scheren, aber diese Geräusche, dass man den einfach Stück für Stück an Sachen gewöhnt. Ne? Ich habe Halfter mit dem Führen und sowas übe ich ab und zu mal. Alles noch innerhalb dieser Koppel und so weiter. Also ich habe den jetzt noch nicht rausgenommen und woanders hingeführt oder so. Kann man aber auch demnächst irgendwann mal machen. Oder zweijährig nächstes Jahr, dass man einfach mal irgendeine kleine Trense, irgendeine alte, die zu Hause rumhängt, mal mitnimmt und da einfach schon mal ein Gebiss reinmacht. Einfach um mal zu gucken, was sagt er dazu? Gar nicht schlimm, alles klar. Oder meine Schabracke auf den Rücken legen und so. Also, das wird einem alles helfen, beim Anreiten später? Und so insgesamt, wie lernt der, wie schnell lernt er Sachen? Momentan ist es wirklich einfach so, dass er eigentlich alles macht. Also wir haben jetzt gerade Fotos mit Weihnachtskranz gemacht. Du kannst dir den Weihnachtskranz umhängen, der steht dann da, der hat die Ohren so ein bisschen hinten und überlegt, was soll das jetzt? Was
Was
willst
will
du
die von
von mir?
mir?
Genau. Aber macht einfach alles. Der ist erstmal ist der sehr ruhig, steht da und wartet ab, was passiert. Wenn, dann geht er mal ein bisschen rückwärts oder so, aber der wird nie panisch. Das einzige Mal, wo ich es wirklich erlebt habe, dass er ein bisschen Furcht hatte, war das erste Mal, wo die Schmiede da waren. Da waren das auch, die waren nur zu zweit oder zu dritt da. Und dann so große fremde Männer. Das fand er gruselig. Also fremde Menschen, die so gleich so auf ihn zugehen. Da habe ich auch gleich gesagt, okay, macht mal kurz ein bisschen langsamer. Der ist ja noch ganz klein. Wir gucken jetzt erstmal. Also da merkt man, okay, Fremde, das wird jetzt auch besser. Also klar, jetzt erstmal kennt er ja jetzt Schmied. Aber da kommt natürlich auch nicht immer der gleiche, weil die haben so ein großes Team an Leuten, dann kommt auch mal jemand anders. Und das wird aber besser, da ist er jetzt schon deutlich entspannter und auch so ein bisschen gesettelter in seinem Selbstbewusstsein. Aber das habe ich zum Beispiel gemerkt. Aber sowas weiß man dann halt und kann dann gucken, okay, wie reagiert er denn das nächste Mal? Und so lernt man, glaube ich, so dieses Puzzleteil Stück für Stück kennen und er ja auch. Und man ist einfach viel cooler, glaube ich, mit allem, auch so, was er dann später machen wird bei irgendwelchen Sachen.
Ja, und auch so spielerisch ihm das alles beizubringen, ist ja super wichtig. Das kannst du ja mit dem Verladen genauso machen irgendwann, ne? Ab einem gewissen Punkt.
Ja, das stimmt. Also klar, man hat halt die Möglichkeit, denen alles so ohne Angst beizubringen im Grunde und ohne Zeitstress, ne? Dass man einfach mal was, wie du sagst, spielerisch macht. Und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, egal, dann machst es halt nächste Woche nochmal, ne? Also ich versuche schon so mindestens alle 3 bis 4 Wochen da zu sein. Jetzt war ich, die letzten Male war ich sehr oft da, weil dann war der Impftermin und dann war ein Schmiedtermin und dann war noch Fototermin und das war alles nicht zusammenhängend, sondern halt alles an 3 unterschiedlichen Tagen und es ist ja auch nicht so weit weg. Ich will ihn jetzt auch nicht nerven und da jeden Tag auftauchen irgendwie, aber ich denke, das werde ich so beibehalten, dass er merkt, okay, irgendwie wird es jetzt ein bisschen mehr und ich mache mal hier was und ich mache mal da was und das macht einfach immer Spaß mit dem.
Ja, richtig cool, so soll es ja auch sein. Und hast du dir dann irgendwie spezielle Sachen noch angeeignet oder irgendwie vorher durchgelesen, wie man was macht, oder machst du alles nach Gefühl?
Also bisher mache ich viel nach Gefühl, habe natürlich so eine kleine Liste an Dingen, die mir bei den anderen auffällt, was er halt lernen sollte. Werde das auch für nächstes Jahr noch mal so ein bisschen machen, wie was ich jetzt eben gesagt habe mit Trense oder Schabracke oder wir haben dann auf dem Hof, wo er steht, ist direkt neben denen ist so eine Wiese, wo ja so ein kleines Billard ist und so ein Mini-Baumstämmchen und auch so ein paar Stangen im Sommer sind. Ich denke mal, das werde ich dann einfach, da werde ich einfach auch mal über eine Stange gehen oder sowas, ne? Ich glaube, das mache ich alles sehr viel nach Gefühl. Das Einzige, finde ich, wo man so ein bisschen nach Takt gehen muss, ist halt diese regelmäßigen Impftermine oder Schmiedtermine oder so, weil das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man die jetzt in eine Aufzucht stellt und dann irgendwie nach 3 Monaten die Füße gemacht werden, da kann halt auch echt schon richtig, richtig viel schief gehen, ne? Also mein Schmied hat jetzt das letzte Mal gesagt, dass der echt top Füße hat mit wirklich auch gutem Horn und die wachsen relativ gerade und so. Aber da habe ich jetzt Glück in diesem Fall, toi, toi, toi. Aber zum Beispiel der andere, der da steht, der hat zum Beispiel einen so einen Huf, der ist so ein bisschen, ja, bisschen kürzer und steiler, fast schon ein bisschen wie ein Bockhuf. Und da muss man natürlich jetzt schon versuchen, dass man den so gut ausgeglichen kriegt und vielleicht auch öfter macht. Also das macht die Besitzerin auch. Die hat da jetzt, glaube ich, alle 4 bis 6 Wochen einen Schmied da, dass der wirklich sehr engmaschig betreut wird und geguckt wird, okay, je besser wir den Huf jetzt hinkriegen, desto besser wird es später als Reitpferd, ne?
Ja, das stimmt schon. Da kannst du natürlich viel einfach ja, gezielt darauf eingehen, ne? Auf die individuellen Probleme und auf
Total.
den
Genau. Ansonsten kann man vielleicht noch sagen, die sind schon gelegt worden. Also sie ist schon kein Hengst mehr. Die sollten alle keine Hengste bleiben und die haben irgendwann angefangen, so mit ungefähr einem Jahr, also sich halt richtig zu prügeln da. Nicht jetzt auf Teufel komm raus, aber eben schon mehr als Spielerei. Und dann hatten wir gesagt, gut, dann müssen wir die jetzt legen lassen. Und deswegen sind die jetzt auch alle schon, also mit einem knapp einem Jahr. Die anderen beiden waren schon ein Jahr alt, die sind einen Ticken älter als er. Aber er war ungefähr ein Jahr alt und dann haben wir das gemacht und mal gucken. Die Meinungen gehen ja auseinander, ob die Pferde dann länger wachsen oder ob es das Gegenteil ist. Also früher hat man irgendwie das anderes gesagt und jetzt ist es so, also man weiß es nicht. Am Ende werden sie sowieso so groß, wie sie werden, das kann man sowieso nicht beeinflussen.
Nee, du kannst sie ja nicht in die Waschmaschine stecken, wenn sie zu groß sind und sagen, einmal heiß waschen, bitte. Aber das haben die alle gut überstanden. Haben sie das alle zusammen gemacht bei den dreien oder jeder individuell?
Ziemlich zusammen. Also ich glaube, es war an einem Tag, es waren zwei unterschiedliche Tierärzte mit auch zwei unterschiedlichen Varianten. Also unser Tierarzt hat zwei der Fohlen gemacht und ein anderer Tierarzt hat noch den dritten gemacht. Unserer hat es auf jeden Fall im Stehen erledigt mit Sedierung und hat ein bisschen was offen gelassen in der Naht, sodass das dann halt das Wundwasser abfließen kann und sich dann so schließen kann von selbst. Also, boah, es ging ihm schon echt eine Woche richtig schlecht. Mir tat es auch in der Seele weh, weil man hat ja selber diese Entscheidung getroffen und irgendwie ist es wirklich unschön, weil die können dann ja auch am Anfang nicht so gut laufen, weil das alles wund ist und das alles weh tut und so. Aber es hat Gott sei Dank ist alles gut verheilt und ist dann auch wirklich gut geworden und so. Bei einem war es so ganz bisschen entzündet, war aber dann mit Antibiose auch relativ schnell erledigt. Aber da muss man sich auch ja überlegen, wie man das machen will und wie früh und so. Also man muss auch bei den Fohlen echt schon viele Entscheidungen treffen. Da ist man nicht vorgefeit, dass man sagt, ja, man kauft sich einen Fohlen und in die ersten 3 Jahre passiert nichts. Nee, nee, du hast das dann auch auf dem Zettel. Jede Entscheidung, alles, was du tust, ja, auch da. Es sind halt Pferde, ne? Auch die Fohlen haben immer mal was oder irgendwelche Stellen oder man muss überlegen. Oder also wir hatten jetzt auch schon bei dem, glaube ich, zweimal den Tierarzt da. Klar, ich meine, mit der Kastration, das war ja sozusagen terminiert. Und das ging dann auch gut, aber der hatte auch einmal so ein dickes Sprunggelenk. Da haben wir auch tatsächlich was gespritzt, weil das wurde dann nicht ganz so schnell wieder gut. Wahrscheinlich einen Tritt drauf gekriegt oder was auch immer. Ja, es sind auch Pferde und die haben auch was.
Hast du auch eine Verantwortung?
Das nächste Problem aufgeladen.
Okay, und nochmal kurz zurück zur Kastration. Der andere, der nicht von eurem Tierarzt gemacht wurde, der wurde im Liegen dann gemacht, wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube, die haben den abgelegt, die haben das auch komplett zugenäht und das sah auch echt erstmal nicht so schön aus, weil das wurde dann unten drunter richtig dick. Aber am Ende war das auch gut geworden. Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Varianten und ich glaube, dann ist es wirklich abhängig von der Heilung und so weiter, wie das dann wieder wird. Also so ganz genau weiß ich aber nicht, wie das gemacht wurde, weil ich da nicht dabei war.
Und musstet ihr das dann auch mal kühlen und sowas oder einfach so gelassen?
Nee, wir haben das so gelassen. Ich meine, wir haben wirklich versucht, das vorm Sommer zu machen. Also das würde ich auch jedem empfehlen, entweder im Frühjahr oder im Herbst, aber nicht, wenn die ganzen Fliegen und alles so richtig schön warm und schön nochmal gärt und eklig wird, sondern wirklich versuchen, bei den eher kühleren Temperaturen das zu erledigen.
Und du hast jetzt ja schon viel über ihn erzählt, aber wie würdest du seinen Charakter beschreiben?
Ja, er ist ruhig, das finde ich erstmal gut, der ist nicht so, das ist nicht so ein Dramatier, ne? Also der guckt sich erstmal alles an. Der ist sehr neugierig. Ich glaube, er hat so ein oder zwei Momente schon mal gehabt. Ich kann auch mir vorstellen, dass er ein bisschen eselig wird ab und zu. Dass er dann einfach dasteht und sagt, nee, mach ich nicht. Aber eben nicht stutig, dramatisch, sondern einfach so eselig. So, ich stehe jetzt hier, warum soll ich jetzt vorwärts gehen? Mir egal. Das wird man dann mal sehen, mal gucken. Aber ansonsten, ja, unheimlich aufgeschlossen so allem gegenüber. Macht erstmal irgendwie alles mit und ist so ganz offen der Welt gegenüber, könnte man sagen.
Und gibt es auch Dinge neben der Kamera und Bildschirm und so weiter, die er total gerne mag? Also frisst er irgendwas besonders gerne oder mag er irgendwo besonders gerne gekrault werden?
Also er ist unheimlich schmusig. Das ist tatsächlich was Neues für mich, weil ich meine, Nessie ist ja jetzt über die Jahre dazu gekommen, dass sie sich auch ein bisschen fallen lässt beim Putzen und irgendwie dann auch mal Stellen zeigt und so weiter. Das ist wirklich gut geworden, aber bei Kasper ist es ja nach wie vor eine Katastrophe. Den irgendwie mit Putzen und Anfassen und so, der mag das einfach alles nicht an der Haut. Und Alf ist wirklich komplett das Gegenteil. Also den kannst du richtig den ganzen Kopf quasi in den Arm nehmen und kannst den so richtig drücken und kannst den überall anfassen und richtig schrubbeln und bla, den kannst du auch schon normal putzen wie ein Pferd. Also auch mit der normalen Bürste und alles. Also der findet das alles total geil. Also anfassen ist erstmal super. Der mag Äpfel und Karotten, das ist gut. Äpfel ist am Anfang natürlich noch schwierig gewesen, weil dieses Abbeißen und so. Was die Fohlen gar nicht verstehen, das ist so witzig, ist Banane. Nessie
Echt?
zum Beispiel liebt Banane. Das ist wirklich ihr allergrößtes Ding, ist Banane. Aber die Fohlen, die sind so, Was soll das sein? Und dann spucken sie das wieder aus. Sie verstehen, also Banane verstehen sie leider noch gar nicht. Was eigentlich schade ist, weil gerade als sie klein waren, mit den, wo sie das noch nicht abbeißen konnten mit dem Apfel und alles, bei Banane kann ja so gar nichts passieren. Da können sie sich auch nicht verschlucken. Ja, also Banane verstehen sie irgendwie nicht. Und Brot ist so, ja, also wenn du kleine Stücke hast, geht's. Bei großen ist das auch noch zu kompliziert mit den Zähnen irgendwie. Aber ja, das ist so lustig, wie man so daran wächst, was sie jetzt mögen oder was sie nicht mögen oder was sie vielleicht auch noch gar nicht können. Und ich habe ja erstmal Instagram-Shitstorm wegen Karotten und dass sie sich verschlucken und das darf man nicht und dies darf man nicht und so. Aber ja, muss man auch alles ein bisschen individuell gucken. Ich habe da jetzt nicht 18 Karotten reingeschoben und auch nicht klein geschnibbelt und bla. Also wenn sie die abbeißen, dann können sie die auch runterschlucken später. Also das ist auch nicht unmöglich.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen wie mit Babys, da hörst du ja auch tausend Meinungen, wenn du irgendwas
Oh
postest, so
Gott, ja.
wahrscheinlich. Und gibt es auch irgendwas, wo er sagt, oh nö, lass mal lieber?
Also bisher nicht. Bisher gab es nichts, was irgendwie nicht ging. Ja, Wasserschlauch haben wir ein paar Mal probiert. Da hatte er so ein bisschen Durchfall. Da mussten wir den Schweif immer mal waschen. Das ist natürlich noch gruselig, weil dann der Schlauch wie so eine Schlange und dann kommt da auch noch irgendwas raus und dann ist das auch noch nass und kalt und das ist natürlich noch so ein bisschen, das muss man einfach ein bisschen üben noch. Also alleine ist das schwierig. Zu zweit geht das, wenn einer vorne beim Kopf ist und einer macht halt hinten mit dem Schlauch oder an den Füßen oder so. Das geht eigentlich schon ganz gut. Alleine findet er das noch ein bisschen gruselig. Aber ansonsten fällt mir jetzt nichts ein, was irgendwie gar nicht ging oder wo er. Nee.
Aber das ist eine super Grundvoraussetzung erstmal. Und wie ist jetzt so dein Plan? Du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, du möchtest ein paar Sachen noch mit ihm üben von deiner To-Do-Liste quasi. Und wie ist dein Plan fürs nächste Jahr?
Ja, also nächstes Jahr ist der ja erst 2 oder gilt als 2-Jähriger, was irgendwie schon abgefahren ist, wenn ich hier die Bilder sehe, wie er so klein war. Die Zeit rennt also schon. Nächstes Jahr passiert erstmal noch gar nichts. Also ich hoffe, dass er da einfach noch das Jahr bleiben kann, mit denen da gut auskommt und man dann eben von meiner kleinen Liste einfach ein paar Sachen üben kann. Wie gesagt, dann irgendwie vielleicht auch mal den rausholt und da vielleicht mal über ein paar Stangen geht oder mal eine Schabracke über den
Rücken.
Rücken wirft und keine Ahnung, vielleicht kann man auch mal schon mal einen Gurt dran machen oder sowas, was man halt irgendwie, weißt du, dass schon mal irgendwas zu ist und wie gesagt, eine Trense und alles so ein bisschen spielerisch da so anfangen, vielleicht mal eine Gamasche und so, weißt du, so Sachen, die nicht wehtun, wo man einfach mal Sachen dran macht. Und dann in 2027, da gilt er dann als 3-jährig. Und dann muss man mal gucken, wie weit ist der körperlich, wie weit wächst er noch, wie sehr hat sich das alles verwachsen, wie groß ist er dann und so. Und dann, also meine Traumvorstellung wäre, man reitet den dort auf dem Hof 6 bis 8 Wochen einfach an, dass man den ein bisschen longiert, dass man sich da mal drüber hängt, dann drauf sitzt, dann so weit, dass man Schritt, Trab, Galopp außen rum reiten kann. Und dann würde man den über Sommer wieder da hochstellen, wenn das denn noch möglich ist, wenn die noch Platz haben, wenn die anderen 2 auch noch da sind und so. Also es hängt ja immer von vielen Faktoren ab. Aber das wäre so die Traumvorstellung, dass man ihn dann, wenn er sozusagen diese Grundbasics kann, ihn dann wieder über den Sommer da laufen lässt. Guck mal, dann fängt man das vielleicht im März an. Juni, Juli, August, September lässt man ihn dann auch noch mal raus und so. Und dann im Oktober, November holt man ihn entweder dann in den Stall, wo wir sind, oder dort, wenn sie eine Box haben. Da muss man dann halt einfach alles gucken. Dann ist er Ende 3-jährig. Genau, und dann würde man so ein bisschen anfangen mit Grundgeschichten oder vielleicht auch noch irgendwie ein Mini-Turnier überlegen, dass man sagt, man nimmt den einfach mal irgendwo hin mit, reitet mal irgend so eine Reitpferde, was auch immer für Dreijährige, was es da gibt. Ich meine, da müssen die ja auch nur Schritt, Trab, Galopp außen rum laufen, dass man einfach mal verlädt und mal irgendwo hinfährt, wo andere Pferde sind. Einfach diese Gewöhnung. Auch das kann ja komplett ohne Zeitstress passieren, weil man einfach den mitnehmen kann. Und da geht es nicht darum, Dreijährigen irgendwo wild strampelnd zu zeigen, sondern einfach um Gewöhnung. Und
Ja.
das tut nicht weh, da ist keine Belastung auf den Beinen oder sonst irgendwas. Das ist einfach so, wenn man das ein-, zweimal in dem Jahr machen könnte, wäre das natürlich super, weil dann haben die einfach schon mal was gesehen. Und darum geht es, ne? Dass die einfach nicht erst mit 6 das erste Turnier sehen, weil dann wird es natürlich schwer, ne? Wenn die dann schon richtig viel Kraft haben und auch ihren eigenen Kopf und wissen genau und davor vielleicht auch Angst haben und so, dann wird es natürlich schwer, die dazu überzeugen, dass das eigentlich cool ist und dass das Spaß bringt. Also früh übt sich auch da. Naja, und dann sind wir schon in 28, dann ist er schon 4. Dann kann man ja schon mal gucken, was man so anpeilt und schon mal, hier gibt es ja auch diese Geländepferde-E-Prüfungen, sowas ist ja super cool, weil das ist ganz klein und dann kann man da so ein bisschen rüber droppen lassen. Wenn der so groß ist, macht er sowieso nur einen Galoppsprung. Ja, und dann muss man mal gucken. Ich meine, ein Traum ist natürlich mit einem, den man so früh hat, zu gucken, ob man sowas wie Bundeschampionat, ob sowas eine Idee sein kann oder WM der jungen Pferde. Der hat große Pläne, der Kleine. Aber ich meine, das ist so weit weg. Und ich meine, die erste WM der jungen Pferde ist sechsjährig. Da müssen die schon 2 Stern lang gehen. Das muss schon wirklich, da muss alles funktionieren. Da muss der immer gesund sein. Da muss wirklich da mal viele Sterne gut stehen, damit sowas dann auch funktioniert, ne? Und am Ende bin ich ein Amateur, der sowas noch nie geritten hat. Ob man da dann wirklich hin will und kommt, das steht ja in den Sternen. Aber ich finde, erstmal so eine Idee zu haben, sowas überhaupt zu wissen, sowas gibt es als Meilensteine, wenn da alles passt und wenn der das hergibt und wenn der da Bock drauf hat auf den Sport und so weiter, das muss man ja auch alles erstmal sehen. Who
Don't
knows?
stop dreaming.
Genau, don't stop dreaming. Also ich finde, da schließt sich der Kreis dann doch.
Spannend. Ah, das sind ja große Pläne auf jeden Fall.
Wisst
Bin ich
ihr?
gespannt, was daraus wird. Aber nochmal kurz ein bisschen zu diesen Anreitphasen. Eine Frage aus deiner Community war, ob du ihn vor dem Anreiten nochmal TÜV-en lässt wegen Gelenken und Wachstum und so weiter oder ob du das einfach ein bisschen nach Gefühl machst.
Boah, ist eine gute Frage, ne? Grundsätzlich ist es ja keine schlechte Idee. Boah, ich weiß nicht genau. Also der Tierarzt, den wir haben, der hat den ja jetzt schon regelmäßig gesehen zum Impfen und so weiter. Also ich denke schon, dass ich den bei irgendeinem Impftermin einmal sage, hier, guck dir mal das Pferd nochmal in Ruhe an und so. Meinst du, wir müssen da irgendwie was TÜV-en, wenn man das so nennen will? Ich finde, zu diesem allerersten Anreiten, wo man wirklich nur, wie gesagt, diese 6, 8 Wochen, den da Schritt, Trab, Galopp ein bisschen außenrum. Puh, da würde ich es, glaube ich, jetzt nicht machen. Ist eher die Frage, ob man es zum Ende dreijährig mal macht, wenn man dann so ein bisschen mehr in Richtung Arbeit geht und Ausbildung und so weiter, ob man dann einmal gucken lässt. Aber ich bin ehrlich gesagt niemand, der das so übertreibt mit dem Nachgucken lassen, wenn gar nichts los ist. Also.
Ja, absolut. Ich glaube, was wichtig ist vor dem Anreiten, ist einmal Zähne kontrollieren zu lassen, ob die Wolfszähne haben auch und so weiter. Oder Hengstzähne. Aber
Ja, das ist
da
keine
bin ich so
schlechte
bereit.
Idee. Na klar, wenn die dann regelmäßig ein Gebiss drin haben und so weiter, dann sollte das mit den Zähnen natürlich auch alles in Ordnung sein. Ne? Das weiß man ja dann nicht, wenn man die 3 Jahre da wachsen lässt. Wer
Ja.
weiß, was da bei den Zähnen los ist. Das stimmt, das ist ein
Ja, aber
guter
das kann man
Hinweis.
ja einfach beim Impfen mal kontrollieren lassen.
Ja.
Und wie ist dein Plan mit ihm zum Anreiten? Willst du das selber machen, zusammen mit deiner Mutter? Traut ihr euch das zu, so als Amateure, die das nicht so regelmäßig machen?
Ja, ich habe darüber ja auch nachgedacht und die Frage kam ja auch schon ein paar Mal, aber und das letzte Mal, als wir das zusammen gemacht haben, ist auf jeden Fall eine Weile her, aber wir haben es schon gemacht. Ich bin mir nicht sicher, bei Alani war es eigentlich auch nicht mehr das ganz frühe Anreiten, das hat auch jemand anders gemacht. Aber wir haben auf jeden Fall schon Pferde zusammen angeritten. Grundsätzlich ist es ja so, dass derjenige, der unten steht, hat eigentlich fast noch mehr, sag mal, der muss fast mehr können als der, der oben drauf sitzt. Also der, der oben drauf sitzt, ist mehr oder weniger, ja, darf sich nicht so viel bewegen, vielleicht auch nicht so viel wiegen und ein bisschen balanciert da irgendwie drauf. Aber der, der unten steht, der muss halt immer schnell reagieren, der muss gute Führung geben und so weiter. Mama und ich sind ja sehr eingespielt. Das ist natürlich schon gegeben und ich muss mich auch auf den unten halt verlassen können. Von daher wäre das auf jeden Fall die Traumvorstellung, dass wir das irgendwie zusammen machen, dass wir den irgendwie ein bisschen longieren und dann eben anfangen, da zusammen das zu machen. Also wäre mir auf jeden Fall am liebsten, wenn ich selber machen kann, als wenn ich ihn jetzt weggeben müsste, weil dann ist wieder das nächste Thema, wo gibst du denn hin? Wo weißt du, dass das wirklich ordentlich gemacht wird, dass nicht noch der dritte Bereiter drauf sitzt, dass es auch wirklich ne, mit Zeit und so weiter, dass am Ende weißt du das leider nie bei irgendwem anders und wie er da auch steht und so. Also ja, am liebsten würde ich selber machen mit Mama zusammen.
Ja, das ist ja auch ein wichtiger Schritt dann in eurer gemeinsamen Beziehung, ne? Also schließt sich ja wieder der Kreis zu dem, was du am Anfang mal gesagt hast, dass du irgendwie alle Entwicklungsschritte quasi so mitbekommst.
Ja, auf jeden
Ja.
Fall.
Und du warst jetzt ja auch im Sommer bei Anne Krüger-Degener und hast da viel zum Thema Horsemanship und so weiter gelernt. Möchtest du diese Basics auch mit Alf so ein bisschen umsetzen und anwenden oder
Auf
wie
jeden
gehst du
Fall.
daran?
Also, was ich schon versuche, ist dieses Thema Lobbarkeit oder auch dieses Minispiel, was sie immer wieder so predigt, diese ja einfach kraulen am Hals, dann so 2, 3 Meter weggehen und gucken, dass sie einem so hinterherkommen, weil sie halt weiter gekrault werden wollen. Also sowas schon, aber ich muss sagen, leider rückt es doch so ein bisschen in den Hintergrund, je weiter das weg ist. Also ich war im Sommer da und sozusagen jede Woche, die vergeht, vergisst man es auch leider so ein bisschen. Das sind so die beiden Hauptthemen, die ich aber mitgenommen habe. Und das ist was, was einem halt unheimlich helfen kann, so in dieser Beziehung zum Pferd. Und dass man auch einen wieder runterholt ein bisschen mehr und wieder bei sich ist und vielleicht auch in einer stressigen Situation einfach mal kurz da sitzt und kurz atmet und dann einmal krault und sagt, okay, jetzt machen wir das nochmal. Und es ist auch gar nicht schlimm, aber auf jeden Fall die Sachen, die sie da macht oder generell so in die Welt auch versucht mehr zu bringen, ist super, super wichtig.
Ja, ist natürlich auch schwierig, ne? Bei ihr ist das so im FF wahrscheinlich drin und sie macht das alles so nebenbei und für einen selber, der das nie macht, ist so, was war das nochmal?
Ja, wie ging das nochmal? Was hast du noch erzählt und was haben wir eigentlich noch geübt? Ich weiß es nicht mehr so genau.
Und hast du Angst, jetzt irgendwas falsch auch zu machen, so speziell bei deinem ersten eigenen Fohlen so? Oder denkst du so, ah, das wird schon passen mit meiner Erfahrung und meiner Intuition?
Es ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ich glaube, da haben ganz viele Leute haben Angst davor, was falsch zu machen. Egal, ob es jetzt um Kinder, Pferde, Hunde, sonst was geht. Also in der Phase, wo wir uns jetzt befinden, ist es, glaube ich, nicht so. Da machst du nicht viel falsch. Ich meine, was willst du jetzt falsch machen? Irgendwie den falsch kraulen, den Fuß falsch hochnehmen und so. Also da gibt es ja jetzt nicht so viele Dinge, die man wirklich so falsch machen kann, weil es einfach ja noch nicht so viel ist. Klar, beim Reiten später, so gerade am Anfang, 3-jährig, 4-jährig, auch 5-jährig und so, da kannst du natürlich doch einiges falsch machen. Da bin ich ja aber auch immer wieder mit Trainern und Ausbildern und wirklich Leuten, die das auch eher so im täglichen Gebrauch haben, im Austausch. Aber ich versuche mir jetzt nicht so viel Sorgen zu machen, dass man was falsch macht, weil am Ende sind Pferde, die haben nicht so viel dieses Vergangenheitsdenken wie wir. Also die sagen ja nicht, ach, gestern hast du aber was falsch gemacht, deswegen bin ich jetzt heute blöd zu dir. Also die sind eigentlich immer im Hier und Jetzt. Und dann muss man halt gucken, wenn man merkt, okay, das war jetzt irgendwie der falsche Ansatz oder der Ansatz hat nicht funktioniert, dann muss man einen anderen wählen. Aber war der jetzt falsch? Naja, du hast es ja nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie gemacht. Also du machst es ja nicht absichtlich falsch. Und ich glaube, Pferde sind auch immer so ein bisschen, wenn ich es jetzt mal so doof sagen kann, try and error. Weil am Ende sind ja auch Pferde, genau wie wir Menschen, total individuell. Und die Ansprache ist auch individuell. Und wenn ich jetzt mit dir rede und wir kennen uns nicht, dann spreche ich dich erstmal an. Und wenn man dann am Ende merkt, ach scheiße, der Tonfall war aber doch falsch, dann muss ich es halt gerade biegen irgendwie. Aber ne, muss man dann einfach probieren. Und ja, wie gesagt, ich versuche erstmal nicht mir so viel Sorgen zu machen, dass man was falsch macht, sondern erstmal so wie die anderen auch ausgebildet wurden, das irgendwie ja nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie zu machen. Und ich glaube, dass es hilft, dass man ihn so lange kennt dann schon.
Total, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und gibt es was du bei Alf anders machen würdest als bei deinen bisherigen Pferden? Oder also zum Beispiel dieses Share-Thema hast du jetzt ja gerade gesagt, ne, dass du ihn von Anfang an die Share-Maschine gewöhnen möchtest. Aber gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, oh, das wäre schon cool, wenn er das einfach unkomplizierter machen würde? Oder?
Ja, also worüber ich mir Gedanken mache, sind zum Beispiel die fliegenden Wechsel. Also bei Kasper, ich meine, den habe ich ja auch schon seit Ende 4-jährig. Und ich kann nicht sagen, dass ich mir da keine Gedanken drüber gemacht habe, aber es war immer so ein bisschen, naja, wenn man jetzt aber 2 Sterne reiten will, dann muss man ja erstmal Außengalopp können. So, nach dem Außengalopp kommt dann irgendwann der fliegende Wechsel. Jetzt bin ich aber an dem Punkt, das Pferd ist 9 Jahre alt und kann keinen fliegenden Wechsel. War es also eigentlich doch falsch, die Idee? Muss man ihn also doch eher mit 5 oder so einen fliegenden Wechsel beibringen und danach den Außengalopp? Da will ich echt noch mal in Austausch gehen mit Ausbildern, die mehr junge Pferde haben. Was ist denn jetzt der richtigere Weg? Weil wenn du so einen Körperklaus hast wie Kasper, der lernt den Wechsel jetzt halt schwer, ne? Also weil der halt immer gelernt hat, naja, irgendwie mache ich mal einen komischen Kreuzgalopp und dann irgendwie kriege ich das schon auf die Reihe und teilweise eierst du dann den halben Parcours im Kreuzgalopp darum. Das ist halt ätzend. So, das nervt mich, das nervt ihn, das nervt irgendwie alle. Und so ist es irgendwie scheiße, ne? Und ich sage ja nicht, dass man diesen fliegenden Wechsel mit 5 als Dressurwechsel beibringen muss, aber die Hilfe müsste halt klar sein. Und dann kannst du ja später den immer noch, sag mal, für den Dressurwechsel verbessern. Aber die Hilfe müsste halt klar sein, ne? Und das würde ich auf jeden Fall früher machen oder anders machen, bei dem, dass man diesen Wechsel irgendwie zumindest mal begrifflich da reinkriegt. Ansonsten muss ich sagen, bei Kasper, den haben wir ja nicht angeritten, so, da war also schon so ein bisschen, ich sag mal, das erste halbe Jahr war erstmal beibringen, am Zügel zu reiten, weil das irgendwie nicht so ganz konnte. Aber ich würde sagen, jetzt so viel falsch gelaufen ist. Ich meine, das Pferd ist achtjährig 2 Stern platziert oder jetzt 9-jährig 2 Stern gewonnen, 3 Stern platziert. Als Amateur, finde ich, kann man nicht viel mehr erwarten. Beziehungsweise ist es eigentlich, das ist eigentlich schon ein Ausnahmepferd. Nessie haben wir viel zu spät gekriegt. Die kann man nicht so richtig als Beispiel nehmen. Aber ja, es ist viel auch gut gelaufen mit den Pferden, die ich hatte. Alani hatte ich früh, der ist aber spät erst Gelände gegangen und hat eigentlich auch immer dann alles so spielerisch gut gemacht. Also bis auf Teddy waren die letzten Pferde, die ich ausbilden durfte oder die ich hatte, ja immer sehr willig, so auch für den Sport zugeneigt. So. Also ich glaube, ich habe schon ein ganz gutes Gefühl für, ob die Pferde Bock auf den Sport haben und dann auch zu versuchen, diesen Willen auch zu erhalten, sag ich mal, diesen Spaß und dieses, okay, ich gehe gerne über einen Baumstamm, aber ich gehe auch gerne später über einen 1,10 Meter Tisch, ne? Also das musst du ja versuchen, auch in dem Level dann zu erhalten, obwohl du mehr trainieren musst, obwohl die Anforderungen schwerer werden, obwohl da eine Ecke direkt zack rumkommt und so, aber das ist, glaube ich, so mein Hauptanliegen, dass man den Pferden einfach diesen Spaß erhalten muss und dann ist eigentlich alles leicht. Also wie gesagt, Kasper dieses Jahr 9-jährig irgendwie in die 3 Sterne geritten und ich habe mir keine Sorgen gemacht, ob der da hinten ankommt. Weil das ist einfach alles so, ja, das kommt so und dann springt er da halt rüber.
Ja, und der auch total sicher irgendwie dabei, ne?
So, natürlich ist der noch nicht sicher auf so einem 3-Sterne-Level, aber das kommt dann mit der Zeit und ja, man muss sich auch ein bisschen die Zeit nehmen und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, ob der eine WM geht, Alf. Also ganz ehrlich. Es steht in den Sternen und keine Ahnung, ob das je passieren wird. Wahrscheinlich nicht. Aber man kann ja mal gucken, wie der Spaß da erhalten ist und wie er das so annimmt. Und wenn man halt früh anfängt, und damit meine ich nicht jedes Wochenende 4-jährig auf irgendeinem Geländeturnier zu sein, aber wenn man die früh an Sachen gewöhnt und die da ranführt und dann kann das gehen. Vielleicht auch nicht, aber mal gucken.
Der Teil ist ja auch super viel Management und wie du sagst, dann immer individuell aufs Pferd abgestimmt. Also, ob die sich dafür anbieten, ob die länger brauchen für irgendwas oder nicht. Und ihr habt ja alle Geländeplätze, auch jetzt mit Olsen zum Beispiel, wo die ganzen kleinen Babysprünge sind um die Ecke, wo du einfach immer hinfahren kannst und Sachen auch an der
Genau.
Longe üben kannst oder keine Ahnung was. Also, musst
Genau.
ja nicht
Ja,
mit
das wäre auch
reiten.
auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne machen will, dass man am Anfang eben noch nicht mit dem Reiter obendrauf, sondern dass man dann eben mit einer Longe auf dem Geländeplatz ist, wenn da halt jetzt nicht irgendwie Hauptbetrieb ist und dann mal den da irgendwie runterdroppen lässt oder über den Graben oder so und dann einfach vorgeht. Man muss natürlich gucken, dass man sich mit der Longe da nicht irgendwo um den Baum wickelt. Das sieht man ja auch, keine Ahnung, Stefan Dubski oder andere Ausbilder. Dass den Pferden das natürlich deutlich leichter fällt, das erstmal ohne den Reiter zu machen, gerade wenn sie sich noch nicht richtig ausbalancieren können und so weiter. Das ist natürlich dann eine total gute Möglichkeit, da auch ranzugehen und auch zu gucken, wieder da. Was sagen sie zu jedem Sprung? Wovor haben sie vielleicht noch ein bisschen Angst? Wo machen sie das total easy? Also, das muss man ja auch sehen. Manche Pferde haben halt mehr Angst vor Wasser, dann muss man das öfter üben. Oder vor Gräben muss man dann halt mal sehen.
Ja, richtig spannend. Könntest du dir dann auch vorstellen, wenn es mehr so in Richtung Anreitphase geht und so, ihn auch wirklich regelmäßig in Podcast oder bei Instagram so zu begleiten als kleine Miniserie oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also Alf wird da auf jeden Fall ein Thema sein.
Ja, eigentlich kannst du jetzt ja wahrscheinlich auch schon so einen Throwback-Post machen mit den ersten Fohlenbildern zur Entwicklung jetzt, ne, wenn er es regelmäßig begleitet.
Alf geht ja auch immer gut. Also die Leute sind ja auch immer sehr begeistert und freuen sich, wenn man ihn sieht und sagen immer wieder, oh Gott, ist er groß geworden und so, weil ich kenne ja auch noch die ersten Fohlenbilder und doch, ich versuche das eigentlich schon zu begleiten. Es ist jetzt noch nicht so spannend in dieser Zeit oder in dieser Phase. Im Moment passiert ja noch nicht so viel.
Ja, das stimmt. Na, aber trotzdem müssen wir ja auch regelmäßige Podcast-Updates zu Alf machen. Wenn es jetzt nächstes Jahr auch neue To-Do-Listen gibt, dann
Genau.
gibt es ja auch viel zu berichten. Eine Abschlussfrage habe ich noch, und zwar, wie würdest du Alf in drei Emojis beschreiben?
Emojis. Also eins ist dieses Küken, was aus dem
Ei springt.
Ei springt, weil das ist irgendwie halt das Baby. Was sind die anderen beiden? Vielleicht ein Stern für Don't Stop Dreaming, also so als zukunftsweisendes Emoji. Und so ein Heiligenschein noch.
Oh.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Ich habe überlegt, ob es eher so eine Go for it, also so ein
Strong, ja.
Strong, genau. Aber das ist er noch nicht. Also
Okay.
dieses Let's go, das sind wir noch nicht. Und Heiligenschein ist so ein bisschen dieses, ich bin der kleine Heilige und ich mache auch alles richtig und
Ja, cool. Mega. Das war auf jeden Fall eine sehr informative Folge, glaube ich. Wir haben viele neue Insights über Alf erfahren.
Ich hoffe, es waren ein paar neue Sachen dabei. Ich habe ja schon viele Sachen einfach geteilt und frage mich manchmal, ob die Leute das nicht alle schon zum 800. Mal hören. Aber ja, ich glaube, so insgesamt, da ist jetzt noch mal alles drin. Bis hierhin war es auf jeden Fall schon eine Reise.
Ich habe auch noch neue Sachen erfahren.
Ja? So gut.
Mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich habe ja schon so viel geredet. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass ich überhaupt so viel über Alf erzählen kann. Und ich hoffe, ihr kriegt das jetzt nicht in falschen Hals, dass wir so viele Ideen für Alf haben. Alles kann, nichts muss. Er ist ja noch ein ungeschliffener Diamant und wer weiß, wozu er Lust hat. Ich hoffe natürlich auf Busch. Vielleicht kann Kasper ihn ja anstecken. Aber wir werden natürlich nichts überstürzen. Ich hoffe jedenfalls, für den einen oder anderen von euch ist auch noch was Neues dabei gewesen. Zum Schluss noch ein kurzer Reminder. Vielen Dank an Vitanda für die Übernahme der Podcast-Folge und generell den großen Support in diesem, ja, nicht ganz einfachen Jahr. Wenn ihr auf der Suche nach Stallgamaschen seid, die nicht nur schützen, sondern auch aktiv unterstützen bei Regeneration, Stabilisierung oder im Therapieumfeld, dann schaut euch Vitanda unbedingt mal an. Ich nutze die Stallgamaschen aktuell halbtags bei Nessie. Alle Infos und Links zum Online-Shop findet ihr wie immer in den Shownotes. Was kommt als nächstes? Das neue Jahr. Ja, am 1.1. kommt die nächste Podcast-Folge online und das ist auch eine der ganz besonderen. Eine Pferdegeschichte. Ich habe mit Julia Krajewski ganz intensiv über ihre Mandy gesprochen, das Pferd, mit dem sie Olympiasiegerin wurde, was gar keine so lange Sportkarriere hatte, dafür aber umso krasser beendet hat und jetzt mit ihrem ersten Fohlen ganz happy ihre zweite Karriere angetreten hat. Eine beeindruckende Geschichte und Julia plaudert so richtig aus dem Nähkästchen. Das müsst ihr unbedingt hören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich riesig über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft, dass noch mehr Pferdesportfans diesen Podcast auch entdecken. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um keine Neuigkeit zu verpassen. Bevor wir zum Ende kommen, der Podcast bleibt natürlich kostenlos und das soll auch so bleiben. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, könnt ihr mir gerne über PayPal an podcast@julis-eventa.de einen virtuellen Kaffee oder eine Möhre für die Pferde spendieren. Jeder Euro hilft und zeigt mir, was euch der Podcast bedeutet. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank und auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wie immer am Donnerstag. Stay tuned.
Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.